Brennpunkt Nahost. Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marquardt im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute habe ich die große Freude, Johannes Gerloff wieder im Studio begrüßen zu können. Er ist gerade aus Frankfurt eingetroffen. Wir hatten hier bei uns sehr glatte Straßenverhältnisse. Ich freue mich, dass er nun gut gelandet ist. Und wie sieht es zu Hause aus? Alles wohlauf?
Ja, das Einzige, was uns in Israel fehlt, ist ein richtiger Regen. Das ist, was uns sehr beschäftigt. Also es regnet hin und wieder. Aber es ist eine katastrophale Lage, was Regen betrifft. Aber ansonsten geht es uns Gott sei Dank gut.
Also was wir zu viel hier an Nässe haben, habt ihr zu wenig.
Ja, schicken Sie uns doch mal ein paar Hilfsflotten oder so.
Wie sieht es denn überhaupt aus, wenn man so gerade einfliegt von Israel hier nach Deutschland? Möchte man natürlich als Deutscher wissen, wo drückt die Israelis der Schuh? Was gibt es an aktuellen Ereignissen?
Das Aktuelle ist eigentlich, dass es sehr, sehr, sehr ruhig ist. Und was mir aufgefallen ist, dass man in Israel nicht davon redet und dann hier landet. Und wovon wird geredet? Von Terrorwarnungen, von Terrordrohungen, von Angst. Das ist vielleicht einer der Unterschiede. Mich hat vor einiger Zeit eine Mutter gefragt, ob sie ihre Tochter nach Israel gehen lassen könne. Sie hat dann gerade wegen Terror gefragt und habe ich gesagt, na, wenn das Ihr Grund ist, dann müssen Sie sich ganz schnell aus Deutschland nach Israel schicken, weil bei uns die Terrorwarnungen zurzeit nicht da sind.
Ja. Ist das nun Ruhe vor dem Sturm oder hat sich da was geklärt?
Ich wage nicht, hier jetzt zu sagen, wie es weitergeht. Es ist natürlich so und wir wissen das und wir haben da auch immer wieder hier darüber gesprochen, dass Israel in einer bedrohten Situation ist. Es ist nach wie vor das einzige Land weltweit, dessen Existenzrecht von verschiedenen Mächten diesem Staat abgesprochen wird. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir wollen ja heute zurückblicken auf das Jahr 2010. Das ist das Thema, vielleicht darf ich es hier einmal reinbringen. Und da ist es, denke ich, einer der ganz, ganz wichtigen Dinge, dass es seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, das ruhigste Jahr war. Im Blick auf Judäa, Samaria, also die Westbank, ist es zum ersten Mal, dass der israelische Geheimdienst gesagt hat, wir suchen im Blick auf Samaria, also das ist die nördliche Westbank, nördlich von Jerusalem, wir suchen zum ersten Mal niemanden mehr aufgrund von Terrorangelegenheiten. Und im Süden, in der Hebroner Gegend, waren es noch ein, zwei Leute, als ich das gehört habe. Es kann sein, dass die mittlerweile auch gefasst sind. Also es ist eine ganz, ganz ruhige Situation, ganz erstaunlich.
Ja, das kann man ja von dem Jahrzehnt nicht sagen. Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ist ja wahnsinnig schnell vergangen. 2000 unter Clinton hatte er mit Yasser Arafat beinahe einen Friedensvertrag ausgehandelt, aber das ist ja dann auch leider nicht so richtig zustande gekommen.
Ja, das ist interessant, dass da mittlerweile Dinge offen rauskommen, die auch jetzt offen besprochen werden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen noch mit einem Palästinenser gesprochen, der bis in die höchsten Ränge hinein, also auch nahe an Yasser Arafat dran war. Und er hat mir klipp und klar ins Gesicht gesagt, Arafat wollte keinen Frieden.
Ja, ja.
Und der Grund, warum es jetzt so ruhig ist, ist, weil Salam Fayyad genau weiß, dass er, wenn er nicht mit eiserner Faust gegen jeden vorgeht, der irgendwo aus der Reihe tanzt, dass ihm der Geldhahn zugeschraubt wird von Amerika her. Und er hat da, weil er eben ein westlich orientierter Palästinenser ist, hat er nicht sehr viel Alternativen. Was Israel und die Palästinenser heute miteinander verbündet und zusammenschweißt, auch in der Sicherheitskooperation zusammenschweißt, das ist die Angst vor der Hamas, die Angst vor der Muslimbruderschaft, die Angst vor dem Einfluss des Iran. Also, und das verbindet beide miteinander.
Ja. Naja, denn auch nach diesem Friedensschalmeien am Anfang des Jahrtausends hat es ja gar nicht Frieden gegeben. Im Gegenteil, da kamen dann die Intifada, da kam der Rückzug aus dem Gazastreifen, da kam die Ermächtigung der Hamas da kam. Wir haben ja von Hamistan damals gesprochen, also es ist wie so ein kleiner Staat, der dort entstanden ist. Sind die denn jetzt ruhig oder gibt es da noch weitere Raketenangriffe oder sowas?
Da ist dauernd irgendetwas und ruhig, also zu sagen, es wäre ruhig im Gazastreifen, hat überhaupt keine Rechtfertigung. Im Gegenteil, sie haben in den letzten Wochen erstmals Panzerabwehrraketen eingesetzt gegen Israel, die sie offensichtlich aus dem Iran haben. Also eine ganz neue Qualität. Wir wissen auch, dass Hamas sehr hochgerüstet ist, dass sie an Waffen keinen Mangel haben im Gazastreifen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Israel sich sehr hart und sehr direkt dran hält, Hamas zur Rechenschaft zu ziehen, wenn aus dem Gazastreifen auf Israel geschossen wird. Deswegen hören wir auch immer wieder, dass die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen bombardiert. Und das scheint zu funktionieren, dass Israel jetzt im Gazastreifen jemanden zu packen hat, dem daran gelegen ist, eben im Gazastreifen nicht die Macht zu verlieren. Und das ist das Risiko, mit dem die Hamas spielen muss, wenn sie es überreizt gegenüber Israel, dass sie gestürzt wird. Und von daher, also das ist das Gute, dieses alte Spiel, das wir jahrelang hatten, das Arafat ganz hervorragend beherrscht hat. Auf der einen Seite auf der internationalen diplomatischen Bühne Frieden zu reden, auf der anderen Seite Terror zu finanzieren und dann zu sagen, ja, liebe Zeit, wir haben halt Extremisten, so wie es überall Extremisten gibt und ich bin schwach, ich kann die nicht im Griff halten. Diese Zeiten sind vorbei und von daher ist es möglich, im Gazastreifen doch die Hamas dazu zu zwingen, eine gewisse, ich sage jetzt mal, eine Ruhe zu halten. Ja. Sie hat natürlich nie das Ziel aufgegeben, Israel zu vernichten.
Ja, aber das Ganze ist ja irgendwie auch widersinnig, wenn man bedenkt, dass ja doch viel Zulieferung in den Gazastreifen durch Israel erfolgt. Also die ganze Elektrizitätsversorgung und Energien, Lebensmittel, Arzneien, das kommt doch alles von Israel in den Gazastreifen hinein, zum größten Teil.
Ganz schlicht und einfach deshalb, weil Israel genau weiß, dass wenn im Gazastreifen die vielbeschworene humanitäre Krise ausbräche, dann wäre Israel, jetzt mal abgesehen von den Menschen, die dort sterben, ja, aber politisch gesehen wäre Israel der große Leidtragende, weil Israel ganz klar die Verantwortung dafür angehängt würde. Das heißt, dass keine humanitäre Krise im Gazastreifen ausbricht, ist im Interesse Israels. Das ist jetzt nicht, dass Israel da besonders human wäre oder wie auch immer, ja, sondern es ist ein rein politisches Kalkül. Und das muss man einmal sehen, ja.
Rein menschlich ärgert man sich natürlich. Die füttern im Grunde genommen ihren Gegner, nicht?
Ja und nein, aber das ist eben die Situation, in der wir im Nahen Osten sind, ja. Und das ist auch die Situation dieses neuen Krieges, der sich im letzten Jahrzehnt ganz neu profiliert hat, dieser sogenannte asymmetrische Krieg, wo die Zivilbevölkerung nicht von den Kämpfern mehr zu unterscheiden ist. Und das ist ein Problem, mit dem nicht nur Israel zu kämpfen hat. Diesem Problem oder dieser Herausforderung sieht sich Amerika, sieht sich die NATO gegenüber, zum Beispiel in Afghanistan. Aber Israel hat es ein Stück weit, zumindest so wie es im Moment aussieht, ein Stück weit dort in den Griff bekommen. Wie das sich weiterentwickelt, ja. Ob das ist natürlich ein Pulverfass, ja. Also das ist gar keine Frage. Es ist auch, es ist auf der einen Seite ein Embargo da. Man würde aber streng genommen sagen, es ist ein Waffenembargo. Nur die Frage ist eben, was ist waffentechnisch verwendbar? Ja. Und wenn Dinge in Krankenhäuser geliefert werden, wie zum Beispiel Gasflaschen oder ähnliches, ja, dann kann man die auch waffentechnisch verwenden.
Und offensichtlich, das macht ja die Bemerkung vorhin deutlich von den Panzerabwehrraketen, wird ja wohl doch auf diesen dunklen Kanälen durch diese Tunnels von Ägypten oder woher immer auch weiterhin Waffenmaterial, vielleicht auch andere Materialien in den Gazastreifen geliefert.
Ja, also das ist eine Sache auch, wenn wir jetzt aufs letzte Jahr zurückblicken, das Jahr 2010. Eines der Themen, das Israel sehr beschäftigt, und das war mir früher nie so klar. Der Sinai ist ein riesiges Wüstengebiet, sehr zerklüftet, mit Beduinenstämmen, die von Israel sehr enttäuscht sind, weil Israel sich zurückgezogen hat, die nie ägyptisch waren, von den Ägyptern bei weitem schlechter behandelt werden als von den Israelis. Die kennen sich dort natürlich aus wie in ihrer Hosentasche. Ja. Die wohnen, leben in diesem Gebiet und Das ist natürlich ein ganz fruchtbares Gebiet für terroristische Tätigkeiten. Und wo Israel das merkt, das ist zum einen der Waffenstrom, der in den Gazastreifen geht, aber ein anderes großes Problem, was gerade in den letzten Wochen auch sehr viel diskutiert wird, ist ein Flüchtlingsstrom, der aus Afrika nach Israel kommt. Israel ist da das nächste Land, die EU macht immer mehr zu. Und deshalb gehen afrikanische Flüchtlinge und interessanterweise viele Moslems gehen zum Beispiel aus dem Sudan nach Israel und werden dort für viel Geld hingeschleust durch den Sinai. Und das scheinen auch die Ägypter nicht in den Griff zu bekommen.
Aber diese Bemerkung eben lässt schließen, dass die Beduinen, die da leben, die Israelis lieber gehabt hätten als Regierung.
Ja, schon 1987, da habe ich das erste Mal gehört, haben mir das Beduinen offen ins Gesicht gesagt. Ich denke da an einen Mann, der hat mir erzählt, also wenn bei uns eine Frau schwanger war, so erzählt er mir, und es gab Komplikationen, haben die Israelis einen Hubschrauber geschickt und die Frau war in einer halben Stunde in Elat im Krankenhaus. Heute müssen wir einen Antrag stellen und wir kommen tagelang nicht ins Krankenhaus nach Kairo oder nach Alexandrien.
Jetzt muss man ja nun sagen, bei diesen ganz großen Ereignissen bleiben ja oft einzelne Menschen auf der Strecke. Wir haben in den Sendungen auch immer wieder erwähnt, diesen jungen Soldaten Gilad Shalit, den ja die Palästinenser oder die Hamas-Leute entführt haben. Lebt er noch? Weiß man da was?
Wir wissen, dass er seit Mitte 2006 in Gefangenschaft ist im Gazastreifen. Wir wissen, dass immer wieder Lebenszeichen da waren, weil er für die Hamas lebendig sehr viel Wert besitzt, gehen wir davon aus, dass er lebt. Und geht man auch in Israel davon aus, dass er lebt. Aber es könnte ein gutes Zeichen sein, dass es um ihn in der letzten Zeit so ruhig geworden ist. Vielleicht tut sich was auf der Verhandlungsebene, aber das wirklich zu sagen, ist ganz, ganz schwer.
Also da kommen einem ja manchmal Rachegedanken. Man fragt sich ja, warum Israel nicht ebenfalls irgendeinen entführt hat und dass man dann einen gegen den anderen austauscht.
Es ist gut, dass Sie das so offen ansprechen. Wir Christen reden ja sonst nur von unseren guten geistlichen Gefühlen, aber ja, es kommen uns Rachegedanken. Ich denke aber, dass uns ganz konkret Gebetsgedanken für diesen Mann kommen sollten und dass wir da die ganzen menschlichen Gefühle, auch diese ganze Hilflosigkeit, die an manchen Stellen eine Demokratie gegenüber einem diktatorischen, absolutistischen System hat, das null Menschenrechte kennt, ja, diese ganze Hilflosigkeit, die da rauskommt, dass wir diese Energie, die da kommt, durch ein Gebet umwandeln.
Ja, das werden wir nachher nochmal tun. Hamas und Staatenlenkung. Wie regiert denn die Hamas, das Volk dort, die verantwortlichen Leute? Sind die Menschen im Gazastreifen glücklicher jetzt unter der Regierung der Hamas, als sie es vorher waren? Wie ist das? Haben Sie irgendwelche Nachrichten? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Hamas die Vergnügungsparks im Gazastreifen zerstört hat. Das heißt also, man geht der Bevölkerung an den Kragen und sagt, hier, das gehört sich nicht für einen Muslim, oder was steckt da dahinter?
Überall, wo der Islam an der Macht ist, herrscht ein sehr totalitäres System. Das heißt, wenn es nach islamischem Recht geht, werden einfach zum Beispiel Frauenrechte massiv missachtet. Das, was Sie angesprochen haben mit diesen Vergnügungsparks, was ja auch im Spiegel berichtet wurde, die Hamas verbrannte, da war die offizielle Begründung, dort würden Frauen öffentlich Wasserpfeife rauchen und das ist unzüchtig. Es werden bestimmte Bevölkerungsgruppen massiv, natürlich auch Andersgläubige oder auch nur Andersgläubige, insofern als dass sie zum Beispiel Liberaler sind oder säkulare Muslime, werden in einem islamistischen System sehr klar, sehr, sehr eingeschränkt. Was für mich sehr schwer zu beurteilen ist, und es betrifft viele islamische Länder. Ich weiß, dass wir schnell sagen, das ist eine extremistische Minderheit. Auf der anderen Seite bringen diese extremistischen Minderheiten beeindruckende Massen auf die Straßen, wenn es um Demonstrationen geht. Und wenn ich mit einzelnen Menschen spreche, dann entdecke ich sehr viel religiösen Eifer. Also die stehen hinter dem, auch wenn die Hamas jetzt Fehler machen sollte, ja, oder wenn sie brutal vorgehen sollte. Der Koran geht brutal vor. Nach der Scharia muss einem Dieb die Hand abgehackt werden. Nach der Scharia muss eine Ehebrecherin gesteinigt werden. Also angesichts dieser Dinge, da im Vergleich zu den Taliban in Afghanistan, ist die Hamas noch human. Ja, also es ist für mich sehr schwer zu beurteilen, auch deshalb, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass Araber ganz andere Vorstellungen von dem haben, was ein erfülltes Leben ist, als unser einer. Ich würde da auch nicht so schnell die Frauen rausnehmen, denn es sind die Frauen, die die Kinder erziehen am Anfang, ja. Also von daher, es ist eine ganze Gesellschaft und das ist für mich als jemand, der vom Westen herkommt, und ich sage das jetzt hier einmal so offen und ungeschützt, ja. Wir können nicht einfach kommen, die Hamas dort wegfegen und denen Demokratie verordnen. Wir haben es im Irak gesehen. Wenn die Demokratie bekommen, kann sein, dass wieder was Ähnliches kommt. Oder aber es wird dann, wenn wir die Herrschaft behalten, denken wir, was im letzten Jahr auch herausgekommen ist durch WikiLeaks, dass unter der amerikanischen Herrschaft massiv im Irak gefoltert wurde. Und das gilt auch für die Palästinensergebiete, für beide, für die Hamas und für die Fatah, jeweils die andere Seite.
Ja, das ist wirklich, manchmal scheint es trostlos, wie gut, dass wir als Christen wissen, wir sind noch von jemand anders abhängig, von diesem großen, gewaltigen Gott, der aber den Menschen so viel Freiheit lässt, die oft missbraucht wird. Was machen dann unsere christlichen Geschwister, diese Handvoll von Christen, die es im Gazastreifen gab? Gibt es überhaupt noch welche da?
Ich weiß, dass eine ganze Reihe von evangelikalen Christen den Gazastreifen verlassen haben. Es gibt natürlich es gibt Lateiner, also Katholiken, römisch-katholische, und es gibt griechisch-orthodoxe Christen. Wie die Zahlen im Moment genau aussehen, weiß ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, woher ich konkrete Zahlen bekommen kann.
Es gab ja sogar ein Bibelhaus dort im Gazastreifen.
Ja, aber das ist geschlossen. Ja, das ist schon seit längerem geschlossen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass jetzt zu Weihnachten Christen aus dem Gazastreifen nach Israel in die Westbank reisen durften. Also die Israelis machen da gerade zur Festzeit doch immer wieder einiges möglich. Und auch übrigens palästinensische Christen aus Ramallah, aus Bethlehem, durften, soweit sie nicht massiv etwas gegen sie vorlag, durften Verwandte besuchen, sowohl in Jordanien als auch in Israel.
Ja. Nun haben wir ja gesagt, wir wollen mal rückschauen auf dieses Jahr. Es gab ja einige Probleme mit der Türkei. Wie sieht denn das inzwischen aus?
Ja, die Türkei ist eine interessante Sache. Ich denke manchmal, dass die Türkei mehr innere Probleme hat. Und wenn die Türkei innerlich klar wüsste, wo sie hin will sie Richtung Westen orientiert sein oder Richtung islamische Welt, will sie eine Demokratie sein oder will sie eine islamische Republik sein, sage ich jetzt einmal. Wenn hier innertürkisch mehr das klarer wäre, ich denke, dann wäre es auch klarer gegenüber Israel. Wir hatten am Anfang diesen Jahres die Szene, weil in der Türkei ein anti-israelischer, antisemitischer Film ausgestrahlt wurde und weil der Herr Erdogan dann auch eindeutige Bemerkungen gemacht hat. Wir hatten diese Szene, dass das israelische Außenministerium in meinen Augen etwas dumm den türkischen Botschafter öffentlich erniedrigt hat. Ja. Dann wissen wir alle, dass einer der Tiefpunkte der israelisch-türkischen Beziehungen Ende Mai diese Flottille war, die von der israelischen Armee oder von der israelischen Marine gestoppt wurde. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt Anfang Dezember diesen Waldbrand auf dem Karmel und es waren türkische Feuerwehrleute, die sich da zu Hilfe haben rufen lassen und die da geholfen haben. Ja, übrigens auch Palästinenser. Also von daher ist immer die Frage, was betonen wir jetzt? Und ich sehe vielmehr, dass die islamische, arabische Welt, wobei die Türkei ja nicht zur arabischen Welt gehört, aber zur islamischen, genauso wie der Iran islamisch ist, aber nicht arabisch, dass da ganz viel im Umbruch ist und dass da innerlich sehr große Kämpfe zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen Säkularen und Religiösen stattfinden. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehungen zu Israel aus.
Was mich ja nur überrascht hat, wenn man über die Beziehungen anderer Länder zu Israel nachdenkt, dass ich erfahren habe, dass zum Beispiel Brasilien den Palästinenserstaat anerkennt, und zwar an den Grenzen von 1967. Das bringt ja doch ziemliches Durcheinander in die diplomatischen Beziehungen.
weil wir im letzten Jahr diplomatisch eigentlich überhaupt nicht weitergekommen sind. Wir hatten die ganze Sache, die wir auch hier besprochen haben, mit dem Siedlungsmoratorium. In der Zeit wurde überhaupt nicht gesprochen. Dann einen Monat, bevor das Siedlungsmoratorium, das von Netanyahu einseitig ausgesprochen wurde, zu Ende gewesen wäre, gab es dann dieses Treffen Anfang September in Washington. Es war viel hin und her, aber man ist diplomatisch überhaupt nicht weitergekommen. Und mir scheint, dass hier der Westen unter einem großen Druck ist. Amerika, Europa, in dem Fall ist es jetzt Südamerika, die gesagt haben, wir anerkennen jetzt einseitig einen Palästinenserstaat. Es ist interessant, dass es nicht nur Brasilien ist, das eigentlich unwahrscheinlich viele Israel-Freunde hat, gerade unter den Evangelikalen, die dort sind, also unter den Christen, gibt es eine ganz, ganz große, ganz starke Bewegung pro Israel in Brasilien. Und dieses Land nimmt da jetzt eine Vorreiterrolle an, auch Uruguay. Es waren noch ein paar südamerikanische Länder, die Palästina anerkannt haben. Ja. Den Europäern wird mittlerweile vorgeworfen, dass sie sich hier gegenüber den Palästinensern zu kalt verhalten. Ich weiß auch nicht so recht. Es wird spannend im nächsten Jahr, was hier, es hängt aber auch damit zusammen, dass die Europäer, dass die Amerikaner einfach nicht so recht wissen und ratlos sind, was sie dort weiter tun sollen.
Ja. Das Wort Siedlung, Stopp fiel eben, das ist ja auch so ein Hin und Her, da sieht man gar nicht mehr durch. Mal wird gebaut, trotz Siedlung, Stopp und was geht da eigentlich vor? Wo soll das hinaus?
Also für diejenigen, die Pro-Siedlungen sind, habe ich frohe Nachrichten. Immer wenn Siedlungsstopp war, wurde besonders massiv gebaut. Für diejenigen, die gegen Siedlungen sind, denen möchte ich sagen, wenn ihr wirklich die Siedlungen für so schlimm haltet, dann fallt doch einmal nicht auf die westliche Propaganda herein. Es ist wirklich die westliche, es ist nicht die arabische Propaganda. Ja, im letzten Jahr hat Mahmoud Abbas gesagt, ja, wenn alle einen Siedlungsstopp fordern, dann kann ich doch nicht dagegen sein. Also es ist verrückt, diese ganze Siedlungsfrage ist ein importiertes Problem aus dem Ausland. Also wer wirklich gegen die Siedlungen ist, der sollte doch sagen, mal, es ist doch gar nicht so schlimm. Weil dann würde er damit den Israelis den Wind aus den Segeln nehmen, Siedlungen zu bauen, weil sie meinen, sie könnten dadurch was erreichen. Also all denen, die gegen die Palästinenser sind, wenn man ihnen sagt, hört mal, Häuser könnt ihr bauen, aber man kann sie auch nachher verkaufen, ja? Oder man kann einfach nur die Grenzen anders ziehen. Genauso umgekehrt, die Palästinenser, warum müssen sie, wenn sie tatsächlich mit Israel reden wollten, warum müssen sie sich von der Siedlungsfrage gefangen nehmen lassen? Also von daher, das ist, wenn man diese ganze Situation, vielleicht müssen wir das mal in der Zukunft noch mal in einer Sendung aufgreifen, die Siedlungsproblematik, es ist eine verrückte Situation.
Ja, man sieht eigentlich gar nicht mehr richtig durch.
Man sieht schon durch, aber man fragt sich, warum wird hier so irrational gehandelt? Warum wird der Ehud Barak hier ganz hochgehalten als der linke Pol in der gegenwärtigen Regierung? Aber unter Barak wurden die meisten Siedlungen gebaut. Er hat auch die meisten, also am härtesten gegen die Siedler gearbeitet. Aber gerade indem er dagegen gearbeitet hat, hat er sie am meisten gestärkt.
Wenn man Siedlungen sagt, dann denkt man ja oft so an Bauerngehöfte oder so. Dabei sind ja auch Hochhäuser, es ist ja alles Mögliche, was da gebaut wird.
Sie müssen sich da ganz konkret drunter vorstellen, moderne israelische Städte.
Und wozu braucht man die?
Es gibt in Israel nach wie vor eine massive Wohnungsnot. Das ist ein Punkt, dass man günstige Wohnungen braucht. Wir haben, ich weiß nicht, ob das die Deutschen schockiert, aber wir haben in Israel noch Kinder. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gehört, im vergangenen Jahr, stellen Sie sich das mal vor, haben 3 Knesset-Abgeordnete Kinder geboren. Also Frauen, die in der Knesset als Parlamentsabgeordnete sind. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal das im Bundestag der Fall war, dass eine Bundestagsabgeordnete. Entweder sind wir total gegen die Jugend im Bundestag oder aber wir schicken nur diejenigen, die keine Kinder bekommen in den Bundestag. Also in Israel ist das möglich und es gibt auch noch nach wie vor eine Zuwanderung. Man braucht Wohnraum. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass es bestimmte Gebiete gibt, wo Israelis sagen, die wollen wir behalten. Und es gibt einen Krieg ums Land, den haben wir immer wieder
hier betont. Das Problem entsteht, wenn also Israel in Gebieten baut, die von den Palästinensern beansprucht werden.
Das Problem entsteht, wenn Israel in Gebieten baut, von denen die internationale Gemeinschaft meint, ja, man müsste über diese Gebiete verhandeln. Also der Großteil der Palästinenser sagt, letztlich gehört uns ganz Palästina, sprich ganz Israel. Und Sie sehen das auch auf den ganzen Emblemen. Ja, wenn es darum geht, was die Palästinenser beanspruchen, dann wäre das ganz Israel. Und wo eben die gemäßigten Palästinenser sagen, wir machen Kompromisse, dann sagen sie, wir machen Kompromiss und wollen nicht ganz Israel, sondern nur Israel, also die Palästinensergebiete in den Grenzen von 1967.
Sie leben ja nun viele Jahre dort und haben viele Freunde, auf beiden Seiten sogar. Wenn Sie selbst persönlich dort irgendwie in einer führenden Rolle wären, was würden Sie in diesem Jahr besonders beschleunigt anpacken?
Ich würde mich um die Wälder kümmern, würde sagen, baut doch mal eine ordentliche Forstwirtschaft auf, baut ordentliche Feuerwehren auf, das wird jetzt vielleicht gemacht. Es gibt aber auch ganz erfreuliche Dinge. Ich denke, das, was viele bewegt hat, dieses Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Moshe Katsav, der jetzt wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, das ist eine Sache, wo wirklich ein Transparenzprozess stattfindet und auch hohe Führungspersönlichkeiten für das zur Verantwortung gezogen werden, was sie getan haben. Da könnten sich andere Länder ein Beispiel nehmen. Da würde ich weitermachen.
Ja. Okay, vielleicht springt der Funke. Sie haben ja viele Kontakte, machen Sie Mut. Wir sind leider schon wieder am Ende, wollen aber doch auch das, was wir vorhin angekündigt haben, tun und jetzt noch beten, auch für den Soldaten Gilad Shalit. Darf ich Sie bitten, ein Gebet zu sprechen, Herr Gerloff?
Vater, wir wollen dir zunächst einmal danken für die Ruhe im vergangenen Jahr. Wir wollen dir danken, dass so viele persönliche Kontakte da sind, dass mittlerweile auch wieder israelische Reiseleiter nach Bethlehem hineinfahren können, dass Palästinenser in Israel arbeiten können. Vater, das sind Gründe, für die wir danken können. Und wir danken dir auch für dieses Jahr, in dem es so wenig Terror gab. Und wir wollen dir jetzt aber ganz besonders den Gilad Shalit hinlegen. Wir wollen dir die Menschen in Verantwortung hinlegen, die Entscheidungen zu treffen haben. Vater, wir sehnen uns nach Frieden und du hast gesagt, dass die Friedensstifter selig sind. Und darüber hinaus sehnen wir uns danach, dass du wiederkommst und deinen wirklichen, echten Frieden aufrichtest. Amen.
Amen. Das waren nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, wieder unsere neue Folge von Brennpunkt Nahost, heute mit einem Jahresrückblick auf 2010. Wir könnten natürlich das nicht so erschöpfend behandeln, wie wir das gern getan hätten, aber ich denke, Sie haben doch einige Impulse bekommen. Wir freuen uns, dass wir jetzt Johannes Gerloff in den nächsten Tagen hier wieder in Deutschland haben, auf einigen Vorträgen. Wenn Sie gern mit Ihrer Gemeinde einmal einen Vortrag hätten, lassen Sie ihn das wissen. Er plant Sie ein, vielleicht reicht es irgendwann im Laufe dieses Jahres. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und Beistand in den vor uns liegenden Monaten. Auf Wiederhören. Musik